Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Powerlifting und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen Coaching-Kollegen Sandro Krattiger als Gast begrüßen zu dürfen. Sandro ist ein Experte auf dem Gebiet Biomechanik und alles, was mit Widerstandsprofilen, Kraftprofilen und so weiter und so fort zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir genau über diese Themen, denn ich habe wirklich lange gewartet, bis ich Sandro hier auf dem Podcast geholt habe. Ich bin ein begeisterter Fan von Sandro, bin ein begeisterter Fan von seiner Art und Weise, gewisse Dinge zu erklären, und dementsprechend habe ich mich wirklich gefreut, Sandro heute begrüßen zu dürfen, und wir haben eine sehr, sehr coole Folge für euch aufgenommen. In dieser Episode sprechen wir zum einen über die Implementation von Kurzhanteln, Langhanteln, Maschinen, Kabelzügen, welche Vorteile, welche Nachteile das jeweilige Equipment hat. Und dann gehen wir natürlich aber auch darauf ein, auf die maximal gedehnte Position, auf die maximal verkürzte Position, wann man welche Position, welcher Reihenfolge im Training anwenden sollte bzw. trainieren sollte, wann es mehr Sinn macht, mit einem Kabelzug zu arbeiten, wann es mehr Sinn macht, mit einer Langhantel oder einer Kurzhantel zu arbeiten, auf Übungsreihenfolge und vieles, vieles mehr. Also es war eine sehr, sehr geile Episode zusammen mit dem Sandro. Und für dieses Wissen, das er uns hier preisgibt, wäre es natürlich super, wenn ihr uns eine kleine Bewertung auf Apple Podcast dalasst, sodass der Podcast noch ein bisschen weiter wachsen kann. Und natürlich schreibt uns gerne auch eine DM auf Instagram, falls ihr Fragen zu der heutigen Podcast-Episode habt. Wir haben sowieso am Ende nochmal besprochen, werden wir nochmal eine neue Episode machen, ja, in der wir auf die Fragen von euch eingehen, vielleicht nochmal ein paar mehr Praxisbeispiele einbringen, denn diese Folge ist wirklich eine der tiefgründigeren Folgen, und ich bin gespannt, was ihr zu der Episode sagen werdet. Gebt mir gerne ein Feedback, teilt die Folge in eure Story, und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen, Sandro, hier bei dem The Age of Iron Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich endlich hier bei der Episode mit am Start hatte. Ich habe mir lange überlegt, wann ich dich reinhole, weil ich weiß auf jeden Fall, dass du auf gewissen Themen oder bei gewissen Themen sehr, sehr große Expertise hast, und da wollte ich mir natürlich eine passende Folge mit dir überlegen. Sandro, ich freue mich erstmal, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, hi Daniel, vielen Dank für die Einladung erstmal. Freut mich riesig, hier zu sein. Schätze ich wirklich sehr, und ich denke, wir haben heute ein paar coole Themen zu besprechen. Mir geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ich hatte ein paar turbulente Tage hinter mir, aber abgesehen davon alles fresh. Es ist sehr, sehr warm in Wien. Dementsprechend schwitze ich den ganzen Tag, aber sonst läuft eigentlich alles einwandfrei. Vielen Dank.
Bei euch parallel irgendwie 32 Grad rum oder so, ne?
Ja, ich glaube, wir hatten letzte Woche sogar einmal 38 oder 39 Grad. Also komplett crazy.
Also ich habe hier 22 heute.
Ah ja, das ist deutlich angenehmer so, ja.
Ja, es geht, es regnet halt den ganzen Tag, ne, bei uns. Also ja, okay. Ich denke auch immer, wenn ich die Stories von euch sehe, das ist irgendwie komplett cringe, weil irgendwie ist es halt trotzdem deutschsprachiger Raum so, und bei euch ist immer voll, halt eben übel heiß, Sonne, und hier ist halt immer Weltuntergang seit gefühlt.
Ja, Woche. Absolut.
Kam aus Gran Canaria zurück und seitdem geht die Welt unter, wirklich.
Perfekt. Ja, aber es hat auch gewisse Downsides so. Also im Gym ist es halt ultra heiß dann. Luftfeuchtigkeit ist übertrieben hoch, und das ist dann so ein bisschen, ja, nicht optimal, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten ist es halt schon cool, ein bisschen Sommer. Ja.
Sandro, für die Leute, die dich noch gar nicht kennen, kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und vor allem auch, wieso dein Knowledge in Biomechanik und dergleichen so groß geworden ist.
Sehr gerne. Also mein Name ist Sandro Krattiger, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, bin dieses Jahr nach Wien gezogen. Ich bin Natural Bodybuilder und Online-Coach, freue online gewisse Athleten, also ein paar Athleten, nicht gewisse. Und ja, mein Knowledge zur Biomechanik, ich glaube, das ist so entstanden, dass jeder hat ja so ein bisschen so eine Themen, die einen irgendwie mega interessieren in dem Sport. Mhm. Ja, es gibt so gewisse Dinge, die einen so mehr, wie soll ich sagen, anlächeln. Mhm. Und irgendwie war es bei mir immer so, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Ich muss sagen, früher, ich habe Physik gehasst, ja, weil ich es nie praxisnahe anwenden konnte. Mhm. Ich habe es deswegen auch nie verstanden. Und jetzt, wo ich mich in dieses Thema eingelesen habe und verstanden habe, dass eigentlich alles, was wir im Gym so machen, Physik ist und dass wir uns darauf achten müssen, wie wir Bewegungen ausführen und wo ein Gewicht wirkt und so weiter, dann habe ich erst verstanden, um was es eigentlich geht. Und irgendwie hat mich das immer mehr angetan und ich habe mich dann auch so ein bisschen drin verloren, sage ich jetzt mal. Bin ein bisschen nerdy geworden, wenn es darum geht, so ein bisschen Maschinen zu analysieren, zu schauen, okay, wie ist diese Maschine gebaut, wie ist ein Bewegungspfad, wo wirkt das Gewicht am schwersten, wo wirkt es eher leicht, passt das zum Kraftprofil einer bestimmten Muskelgruppe oder nicht. All diese Dinge, ich finde das einfach sehr, sehr interessant und auch, wie man das Training dadurch optimieren kann, wenn man das Ganze versteht und auch anwenden kann, finde ich sehr, sehr hilfreich, gerade wenn unser Ziel Hypertrophie ist, weil wir halt, wenn wir wissen, wie wir Dinge programmen, vielleicht mit einer geringeren Gelenksbelastung mehr Reize setzen können oder halt eben, wenn wir auch verstehen, wo wir stärker sind, wo wir schwächer sind und wo eine Maschine beispielsweise leichter und schwerer ist, dass wir da beurteilen können, ob das jetzt Sinn macht an dieser Stelle des Programms beispielsweise. Über diese Themen werden wir nachher eh noch reden. Und deswegen finde ich dieses Thema sehr, sehr interessant und ich lese mich da immer weiter ein und versuch da auf dieser Schiene sehr, sehr gut zu werden, sage ich jetzt mal.
Auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe auch erstmal, glaube schon Kontakt in der Physio gehabt, als wir Anatomie und Biomechanik hatten. Ich glaube tatsächlich eher bei Anatomie noch damals, weil wir haben immer so quasi von einem Muskel, da haben wir unser Skelett dann immer hingestellt und da gab es immer einen Ursprung und einen Ansatz vom Muskel und dann gab es das Gelenk als Drehpunkt und da haben wir halt eben immer so Bänder gespannt und dann geguckt, okay, wenn der Drehpunkt so und so von dem Muskel halt eben liegt, von dem Muskelverlauf, wie wirkt er halt eben? Und das war so auch erstmals, glaube ich, so der Kontakt, wo ich gedacht habe, so ey, ist eigentlich voll interessant, kann ich mir das jetzt wieder im Training zunutze machen? Weil eigentlich, ich habe auch die Physiotherapie-Ausbildung nur gemacht, weil ich gedacht habe, so, das kann ich mir bestimmt im Training zunutze machen. So, das war damals so der Hintergrund eigentlich dafür, dass ich die gemacht habe. Dann irgendwann mit Biomechanik muss ich sagen, so das, was wir damals in Physio gemacht haben, das war halt eben eigentlich schon ziemlich abseits von dem, was jetzt für uns praxisrelevant ist. Also ganz viele fragen mich auch immer, Daniel, du hast doch Physio gemacht, das hat dir bestimmt super geholfen da. Da muss ich sagen, so Biomechanik, das war eigentlich tatsächlich, ja, das war ein bisschen mehr so mit Kraftvektoren und dies und das, was halt eben nicht ganz so nicht so praxisbezogen ist, wie beispielsweise jetzt halt eben Drehpunkt, Ansatz, Ursprung, Hebel und so. Aber ja, war halt viel dabei, was man eigentlich gar nicht so gebraucht hat, praxisbezogen. Und dementsprechend habe ich mich dann auch danach noch ein bisschen schlau gemacht und erst danach eigentlich so angefangen, ich glaube auch so über Coach Kessim, N1 etc., da überhaupt erstmal so Kontakt zu haben. Hast du für die Leute jetzt, bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht so 2-3 coole Empfehlungen, wen man da verfolgen sollte oder vielleicht Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen, wo sowas oftmals doch thematisiert wird?
Sehr gerne, sehr gerne. Also Bücherempfehlungen habe ich auf jeden Fall, alle Bücher von Intelligent Strength, vom Gym. Also vor allem das funktionelle Anatomiebuch ist sehr, sehr gut, aber auch die anderen, wo auch sehr, sehr viel über Biomechanik in verschiedenen Lifts geredet wird, beispielsweise was beim Kreuzheben passiert, was beim Squat passiert und so. Und ich finde, es ist sehr, sehr verständlich geschrieben. Das ist sicher mal ein gutes Buch. Dann, wen man so verfolgen sollte, Coach Kessim ist biomechanik-technisch sehr, sehr gut aufgestellt. Seine Ansätze so zum Thema Programming feiere ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu fancy, und ein bisschen zu, weiß nicht. Ja. Aber was Biomechanik anbelangt, hat er auf jeden Fall sehr, sehr viel Ahnung.
Man muss halt wissen, ne? Also man muss halt bei ihm, finde ich, relativ erfahren schon sein, um halt eben rational beurteilen zu können, macht es halt eben Sinn für mich oder für den Athleten oder macht es halt eben keinen Sinn. Also wenn ich halt so ein kompletter Newbie wäre, ich würde halt eben nicht 1:1 immer alle so einfach auf mich übertragen, was er halt eben sagt.
Ne? Absolut.
Ja,
absolut.
Das ist bei ihm so das Ding, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, wenn man so ein bisschen als, jetzt nicht unbedingt Anfänger, aber wenn man erst in diese Materie eintaucht und alles macht, was Coach Kessim macht, dann wird man nur ausgelacht im Gym gefühlt, weil er einfach so fancy Übungen macht, Und ein paar sind wirklich spot on, ein paar sind wahrscheinlich wirklich gut, machen auch Sinn, aber gewisse Dinge sind auch so ein bisschen, sag jetzt mal, weit hergeholt.
Auch er
so
er die muss Ansichten, ja auch Content irgendwo herziehen, ne?
Absolut.
Also so, er muss absolut ja auch irgendwas finden, ja.
Ja, voll, 100%. Also wie gesagt, seine Ansätze sind sehr, sehr speziell. Er als Person finde ich auch sehr, sehr speziell. Aber was Biomechanik anbelangt, hat er ein sehr, sehr großes Wissen und teilt es auch. Dann auf jeden Fall die Muscle Mentors sind so die Sparte, wo ich am meisten gelernt habe über das Ganze. Also auf ihrer Member-Seite, aber auch auf YouTube haben sie einige gute Videos. Sie haben gute Podcasts zu dem Thema. Der Hypertrophy Coach Auch sehr, 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 sehr hilfreich. Ist halt alles eher englischsprachig. Die Bücher von Intelligence Strengthen sind natürlich auf Deutsch. Das Peak hat auch unter anderem gute Beiträge, also die Member-Site eigentlich vom Gym.
Ja, ich denke,
Dann
das
habe
ist
ich
auch
noch
okay.
ein, ja, ich habe noch
Ja.
ein englischsprachiges Buch so,
Ich weiß,
das wirklich
welches.
ein Game Changer ist. Das ist aber sehr, sehr theoretisch. Das heißt Joint Structure and
Ja.
Function. Und das ist halt sehr in die Tiefe. Ja, also wenn man jetzt sich noch gar nicht mit der Materie befasst hat, dann würde ich mir das Buch nicht kaufen. Weil sonst liest du da zwei Zeilen und denkst so, was ist das? Ja, aber ist halt sehr, sehr umfangreich.
Ja, das hat der Andi, glaube ich, irgendwann mal vorgestellt. Irgendwo in einem Podcast hat er das, glaube ich, erwähnt.
Ja, genau.
Ja, ich habe es selbst auch noch nicht gelesen, aber ich habe so eine Bücherliste. Ja,
Ja,
da
voll.
steht es auf jeden Fall auch drauf, aber ich habe aktuell noch sieben, die vorne dran stehen, aber
Ja, eben.
ja, passt schon.
Fast schon,
Ja,
kannst eh nicht alles lesen, so.
so ist es. Ja, cool, Sandro, auf jeden Fall gute Einblicke, weil ich sowieso nach der Folge eh gefragt werden würde, wo kann man sich denn da einlesen? Also haben wir es direkt schon mal abgeklärt, Leute. Jetzt gehen wir aber mal in die Thematik ein. Und zwar soll es heute darum gehen, so ein bisschen so die Unterschiede zwischen Maschinen, Kabelzüge, Kurzhanteln, Langhanteln etc. zu erklären und wie man diese auch vielleicht sinnvoll für sein Training nutzen kann. Da würde ich auch erstmal reingehen, ganz kurz und knapp. Ist ganz witzig so. Ich habe für die Anfänger unter euch auch sowieso bei die Iron Kitchen mit dem Kaminé zusammen schon mal über Maschinen, Kabelzüge, Kurz- und Langhanteln gesprochen. Das war relativ anfängerlastig angekratzt so. Heute würde ich ganz gerne ein bisschen tiefer reingehen so. Deswegen habe ich ja auch den Experten hier mit am Start. Und ja, Sandro, was sind deiner Meinung nach erstmal grundlegende Vorteile von oder Nachteile auch von Kurz- und Langhanteln? Würde ich mal damit einsteigen.
Gerne. Also das Ding ist halt, wenn wir jetzt uns kurz halt den Verlauf des Gewichts von einer Kurz- oder Langhantel anschauen, ja, wenn wir dieses Gewicht bewegen, das will immer nach unten, ja, das will immer der Schwerkraft folgen. Also dieses Gewicht, das auf der Lang- oder auf der Kurzhantel ist, das will immer gerade nach unten, ja. Und wenn wir das wissen und wenn wir auch irgendwo durch wissen, wo wir vielleicht stärker und schwächer sind, kann man relativ schnell beurteilen, dass es vielleicht nicht in jeder Übung die bestmögliche Wahl ist, wenn eine Kurzhantel oder eine Langhantel angewendet wird, jetzt rein, was das Widerstandsprofil anbelangt. Weil es zum Beispiel bei einer, sagen wir jetzt, eine Ruderübung, ja, zum Beispiel mit einer Langhantel, eine Bent Over Row, die ist vorne relativ leicht, weil der Hebelarm aufs Schultergelenk fast nicht vorhanden ist. Da sind wir aber stärker und die wird gegen hinten schwerer, weil der Lastarm zunimmt. Und das heißt, wenn das Gewicht da sozusagen zunimmt oder das Gewicht da schwerer wirkt, wo wir schwächer sind, kann das ein Problem sein. Ja. Und das ist mal das eine. Ja. Widerstandsprofil, Kraftprofil. Ja. Bei Kurzhanteln, Langhanteln ist es halt immer so, okay, wenn ein Gewicht wirkt, wie ist der Abstand zum Gelenk, also beispielsweise jetzt hier zu dem Schulter- und dem Ellbogengelenk. Ja. Und wenn dieser Abstand größer wird, dann wird es schwerer für uns, ja, weil das Drehmoment zunimmt. Dann ist es vor allem bei Langhanteln so, dass unsere Handgelenke beispielsweise bei einer Press fixiert sind, ja, oder auch bei einer Row. Das kann ein Problem sein, wenn unser natürlicher Bewegungspfad wahrscheinlich eher was anderes machen würde mit den Handgelenken, als es die Langhantel zulässt. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel Rudern mit Kurzhanteln machen, dann sind wir relativ frei, was wir machen mit dem Handgelenk. Wir können das rotieren, wir können damit machen, was wir wollen. Bei der Langhantel ist es nicht der Fall, weil sonst müssen wir die Langhantel biegen und das wird nicht funktionieren. Ja, das heißt, die Langhantel ist in vielen Fällen wahrscheinlich sehr, sehr eine fixierte Übung und das Widerstands- und das Kraftprofil sind bei den meisten Übungen wahrscheinlich nicht optimal aufeinander abgestimmt. Ja. Ja.
Widerstands- und Kraftprofil. Zwei Wörter, die für uns einen relativ häufigen Sprachgebrauch sind. Aber ja, ich denke nicht bei jedem Zuhörer. Was ist ein Widerstands- und was ist ein Kraftprofil, Sandro?
Ich glaube, wenn wir das ganz, ganz kurz und einfach erklären wollen,
Ja,
dann
bitte.
ist
Weiß schon.
ein Kraftprofil besagt, wo ein Muskel bzw. eine Muskelgruppe oder verschiedene Muskelgruppen in einer Bewegung stärker oder schwächer sind. Und das Widerstandsprofil ist genau das Umgekehrte. Das besagt, wo ein Gewicht, eine Hantel, eine Maschine, ein Kabelzug schwerer oder leichter ist. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass das Ganze immer überall einstimmen muss, ja, weil sonst sind wir wahrscheinlich 7 Stunden im Gym, weil wir einfach alles irgendwie anpassen müssen. Ja. Aber wenn man das weiß, dann kann man das auch im Programming entsprechend nutzen. Und ich denke, auf das kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen. Ja, ich denke, das ist die einfachste kurze Erklärung.
Ja, das reicht doch eigentlich schon. Also, Ich glaube mal, es ist auch die einzigste Erklärung, ne?
Ja,
Also so, das
voll.
kannst du halt eben super versuchen, komplex auszuführen, aber im Endeffekt besagt es nur das, ne? Ja, genau. Und da hat man halt eben im Gegensatz zu Kurz- oder Langhanteln auch den Vorteil, beispielsweise, wenn man an einem Kabelzug trainiert, ne? So, weil man sich da halt eben genau diese kontinuierliche Spannung halt eben zunutze machen kann, ja, die man halt eben bei Kurz- oder Langhantel nicht hat. Aber ist es jetzt so, es gibt halt eben viele, die sagen, ja, am Kabelzug hast du dauerhaft eine kontinuierliche Spannung. Ist das denn überhaupt so, dass du überall die gleiche Spannung hast, oder hängt das da auch nochmal von verschiedenen Faktoren ab?
Das hängt auf jeden Fall auch von verschiedenen Faktoren ab. Also eigentlich ist es, beim Kabelzug ist es sehr, sehr einfach für Einsteiger, vielleicht so diesen Hebelarm oder diese Kraftlinie zu sehen, weil das Kabel selbst stellt eine Kraftlinie dar. Ja? Und so wie das Kabel auf ein Gelenk zieht, und man muss sich das immer so merken, also der Lastarm, also das habe ich ja vorher schon kurz angesprochen, der Lastarm besagt immer, wo ein Gewicht leichter oder schwerer ist. Also je länger dieser Lastarm wird, desto schwerer wird das Gewicht.
Ja.
Okay? Weil die Kraft, die uns sozusagen wichtig ist oder die für uns relevant ist, ist das Drehmoment, und das ist immer Kraft mal Lastarm. Ja? Also beispielsweise jetzt das Gewicht, das vom Kabelzug zieht, mal der Abstand zu dem Gelenk. Und wenn wir uns jetzt das Kabel ansehen, wie das auf zum Beispiel das Schultergelenk wirkt bei einem Seitheben mit dem Kabelzug, dann haben wir zwar eine konstante Spannung, die Spannung unten ist beispielsweise aber größer, als wenn wir hochziehen, weil dieser Lastarm auf das Schultergelenk abnimmt. Ja? Das heißt, wir haben zwar schon eine konstante Spannung, aber wir haben nicht die konstant gleiche Spannung. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und das macht ja auch Sinn, weil wir in verschiedenen Positionen, wie wir vorher gerade besprochen haben, Kraftprofil und so, in verschiedenen Positionen schwächer oder stärker sind. Und der Vorteil des Kabelzugs ist halt, wir können die Schwerkraft austricksen. Ja? Bei Maschinen genau das Gleiche. Das Gewicht will nicht einfach nach unten gehen, sondern wir können uns das Kabel auf verschiedenen Höhen einstellen und so beeinflussen, wo das schwerer oder leichter wird.
Hast du da ein Praxisbeispiel dafür, dass man sich das mal
vorstellen kann? Ja, ich glaube, das beste Beispiel ist, dass wir zum Beispiel bei Seitheben am Kabelzug, wenn wir uns jetzt einfach einzeln, also einfach ein einzelnes Seitheben am Kabelzug mit einem D-Handle oder so machen, dass wir zum Beispiel das Kabel ganz unten aufsetzen könnten oder circa auf Hüfthöhe. Ja? Wenn wir uns das auf Hüfthöhe einstellen, dann ist der Lastarm von diesem Kabel, das wirkt, in der untersten Position am größten. Das heißt, es ist da am schwersten. Wenn wir hochziehen, dann wird dieses Kabel...
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Wird immer spitzer, dieser Winkel, und dieser Lastarm verringert sich massiv auf das Schultergelenk. Das heißt, es wird eben gegen oben auch massivst leichter. Was uns in die Karten spielt, weil wir bei einer Seithebelbewegung unten am stärksten sind und oben schwächer werden. Wenn wir jetzt aber das Kabel ganz unten aufsetzen würden, haben wir zwar einen ähnlichen Effekt, ja, das Kabel kommt, also der Lastarm wird geringer, aber er ist nicht unten am schwersten, sondern wird circa in der mittleren Position am schwersten, weil eben das Kabel da am weitesten entfernt ist vom Schultergelenk. Ja, ich glaube, das ist eins der einfachsten Beispiele. Ja. Das heißt, indem wir das Kabel auf verschiedenen Höhen einstellen, können wir beeinflussen, wo es schwerer wird und wo es leichter wird.
Ja, ja, voll gut.
Ist immer bei Podcasts immer ein bisschen schwierig, weil das Ganze visuell einfacher anschaubar ist.
Deswegen wollte ich gerade einfach auch nochmal ein Praxisbeispiel, weil dann kann man sich es vielleicht auch einfach ein bisschen besser vorstellen. Ist bei mir jetzt sowieso, also ich kann es mir gerade auch, oder ich kam jetzt halt eben ziemlich gut mit, weil ich genau gestern die zwei Übungen eigentlich, ich hatte mir genau das Gleiche gestern im Voraus schon mal überlegt, als Praxisbeispiel, ist witzig, dass du es halt gerade sagst, so, aber ja, genau. Und deswegen ist es halt eben auch nicht so, dass halt ein Kabelzug immer eine kontinuierliche Spannung über die gesamte Bewegung hat, sondern da halt eben auch gewisse Teile von der Bewegung einfach deutlich schwerer sind. So, ist auch ganz easy zu verstehen, wenn man sich beispielsweise auch mal einen Incline Curl, also so ein, ja doch, einen ganz normalen Incline Curl am Kabel oder so anschaut. Und wenn man den ausführt, irgendwann wird die Bewegung auf einmal so schlagartig nochmal leichter. So, ne? Mhm. Also du führst den aus und auf einmal, tack, ne? Ja. Und denkst eigentlich vorher so, okay, es geht halt eben gar nicht mehr. Und dann kommst du halt eben über diesen Deadstop und dann auf einmal bist du nochmal voll am Starten. Das ist halt eben auch ein Grund mit dafür, weil es gab ja eine lange Zeit mal, wo mir ganz viele Leute immer geschrieben haben, Daniel, ja, aber warum machst du halt eben nicht die Übung am Kabel? Weil ist so eine kontinuierliche Spannung und so, ne? Aber da ist halt eben... ist halt der Kontext dann oftmals verloren und da haben viele auch einfach nicht das Background-Wissen, warum man halt eben irgendwas programmt. Und auch da muss man einfach sagen, deswegen kann es auch wieder Sinn machen, sich einfach einen Coach zu holen, temporär. Ne? Aber einen Coach, der das halt eben auch weiß, nicht einfach XY, weil der kann es einem dann auch nicht nur für sich selbst oder, ja, er kann es nicht nur dir programmen, sondern er kann es dir auch erklären im besten Fall. Und das macht halt eben dann schon Sinn, weil ich sag mal, ganz viele fragen mich immer, ja, warum hast du halt eben noch einen Coach und so? Ja, weil ich von dem auch noch lernen will. Also es geht nicht darum, nur einen Coach zu haben, dass der mir mein Training sagt, aber ich hole mir ja prinzipiell auch jemand, wo ich weiß, okay, der hat auf einem gewissen Gebiet immer noch mehr Erfahrung oder weiß mehr wie ich. So, und deswegen hole ich mir da einen Coach, um halt eben von seiner Erfahrung auch zu profitieren. Und deswegen, also ich verstehe auch das Ding nicht so, warum man halt eben sagt, ja, man holt sich nur einen Coach, um halt eben selbst besser zu werden im Training. Klar, kann man auch, wenn man kein Interesse auf einem Gebiet hat, aber das ist so mit ein Grund für mich, der immer noch so ein treibender Faktor ist, warum ich auch nach 3,5 Jahren oder so immer noch beim gleichen Coach bin, weil ich immer noch nicht alles gelernt habe, was ich gerne hören würde, so, ne?
Ja. Ich absolut bei dir, absolut. Und ich finde, das ist in allen Themenbereichen so, im Bodybuilding vor allem. Man muss halt immer alles, man kann nicht Dinge isoliert betrachten und jetzt nur, weil du bei einem Kabelzug eine konstante Spannung hast, heißt das nicht, dass das für jede Übung einfach besser ist, ja? Sondern das muss immer im Gesamtkontext angeschaut werden, ja. Und was ich vielleicht noch kurz ansprechen wollte, gerade bei Langhanteln, Kurzhanteln bzw. Kabelzügen, was sich da das Beispiel ganz gut anbietet, ist zum Beispiel bei Lang- oder Kurzhanteln, das haben die meisten von euch wahrscheinlich im Hometraining bemerkt, ist die Gelenksbelastung deutlich höher als bei einem Kabelzug, der vielleicht eine Übersetzung hat, wo das Gewicht nicht so eine große Distanz bewegt, ja. Das heißt, die Trägheit, die wirkt, also Trägheit besagt eigentlich ein Gewicht, das sich momentan nicht bewegen möchte, will sich auch nicht bewegen, und ein Gewicht, das in Bewegung ist, möchte sich weiter bewegen. Das heißt, je größer diese Trägheit ist, desto schwieriger wird es, den Umkehrpunkt zu kontrollieren. Also wenn wir von der negativen Bewegung wieder in die positive wollen, bei einer Kurzhantel wird das mehr Belastung sein, dieser Umkehrung, als zum Beispiel bei einem Kabelzug, wo eben diese Übersetzung nicht 1:1 ist, wie es eben bei einer Kurzhantel ist. Ja. Und das ist halt auch ein Tool, das wir sehr, sehr gut verwenden können. Und Valentin hat da zum Beispiel einen sehr, sehr guten Post drüber gemacht. Wenn wir jetzt beispielsweise etwas sehr, sehr hochfrequent trainieren, ja, dann kann es sein, dass wir zwar den Muskel immer wieder belasten können ohne Probleme, dass aber die Gelenke ein Problem darstellen werden, weil wir beispielsweise immer nur Kurzhantelseitheben machen oder immer nur Kurzhantelcurls, jeden zweiten Tag beispielsweise, ja, weil wir halt unseren Bizeps besser machen wollen und da, der auch eine große Frequenz verträgt. Aber durch das, dass diese Trägheit sehr groß ist, kann es sein, dass wir dann irgendwann Ellbogenschmerzen bekommen beispielsweise, ja. Und da bieten sich halt gut gebaute Maschinen oder Kabelzüge sehr, sehr gut an, um eben diese Belastung auf passiven Strukturen zu verringern und die Belastung aber auf den aktiven Elementen, wo wir sie auch wollen, trotzdem zu maximieren.
Ja, bin ich voll bei dir. Der Post war wirklich sehr, sehr gut. Also hier, schaut dort mal an Valentin Tabosi. Könnt ihr euch voll mal anschauen. Ich glaube, es war ein IGTV-Video, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, da würde ich auch, die Maschinen würde ich jetzt einfach mal überspringen, weil es im Endeffekt genau das Gleiche ist. Ne? Also
ja, vielleicht noch das einzige Gute an gut gebauten Maschinen, muss man immer dazu sagen, es gibt auch wirklich Rotzmaschinen. Ja? Seid euch dem immer bewusst. Aber gut gebaute Maschinen haben zum Beispiel noch einen guten Exzenter drin. Das heißt, die haben ein Tool drin, ein so, ich sage jetzt mal, ovalförmiges Ding, das eben dieses Widerstandsprofil direkt auf das Kraftprofil anpasst. Ja, das heißt, das ist so gebaut, dass da, wo wir schwächer sind, der Widerstand abnimmt und da, wo wir stärker sind, der Widerstand zunimmt. Das ist noch ein großer Vorteil, der viele Maschinen bieten.
Kennst du in einem konventionellen Gym, eine Maschine mit einem Extender von irgendeiner Marke?
Ja, mittlerweile haben ja viele Gyms Hammer-Strength-Maschinen. Da gibt es doch die eine oder andere, die das hat. Gerade zum Beispiel die Bizeps-Maschine, lustigerweise. Je nachdem, es gibt viele Maschinen, die einen Extender haben, aber wo die es gebaut haben, nicht verstehen, was ein Extender bewirken sollte. Ja? Das heißt, der ist zum Beispiel einfach rund und dann bleibt die Belastung immer gleich. Oder ist halt dort... Es wird dort schwerer, wo wir schwächer sind. Also es gibt alles Mögliche, ja. Beispielsweise Techno Gym, Matrix und so weiter. die haben da nicht so viel überlegt. Wenn es mal eine gute Maschine gibt, war es mal ein Glücksgriff wahrscheinlich. Mhm. Aber sonst konventionelle Gyms, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie sie ausgestattet sind. Ja, mhm. Es gibt immer wieder Schmuckstücke, wo es halt passt, und dann gibt es wieder Dinge, wo es halt komplett off ist.
Mhm. Ja. Deswegen, ich habe mal gefragt, so, weil es ist halt relativ nicht praxisbezogen, so, ne? Beziehungsweise nicht praktikabel, weil halt eben sehr, sehr viele Gyms einfach die Maschinen nicht haben.
Leider, so, leider. Leider,
ja. Deswegen Voll. Zieht man halt nach Wien. Ne?
Ja, genau.
Perfekt. Und wie würdest du jetzt sagen, dass man sich dieses Wissen über die Übungen bezüglich Übungsauswahl beziehungsweise der verschiedenen Punkte, die halt eben mehr belastet werden, ja, wie man die halt eben ins Trainingsprogramming mit aufnehmen sollte. Also wann sollte man dem Ganzen überhaupt eine Beachtung schenken? Und ja, wo kann man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht auch Überanalyse, weil es ist im Endeffekt sowieso egal. Das ist nämlich für mich und für den Podcast jetzt, finde ich, sehr, sehr wichtig. So, also klar, in der Theorie macht das halt eben wirklich Sinn, alles halt eben bei jeder Übung zu überdenken, aber wie praxisbezogen ist das letzten Endes wirklich?
Ich denke durchaus doch praxisbezogen, also viele unterschätzen, was man aus einer guten Übungsauswahl rausholen kann, wenn natürlich das Equipment da ist. Ja. Aber wir müssen halt als erstes, wenn ich ein Programm aufsetze, muss ich immer das schwächste Glied finden. Und das schwächste Glied ist meistens der untere Rücken. Ja. Und wenn ich jetzt nur Übungen mache mit Kurzhanteln und mit Langhanteln, dann werde ich in vielen Übungen, die entweder den Rücken oder den Unterkörper betreffen, den unteren Rücken belasten. Meistens, ja. Wenn wir da natürlich auf eine gute Maschine ausweichen können, beispielsweise, wo wir einen Back-Support haben oder bei einer Rudervariante, wo wir einen Chest-Support haben, wo eben diese Wirbelsäule entlastet wird, dann können wir uns das natürlich zunutze machen. Ja. Dasselbe gilt, wenn es darum geht, Widerstandsprofile und Kraftprofile so ein bisschen in sein Programm einzubauen. Ja. Wenn wir verstehen, wo wir schwächer sind und wo wir stärker sind, und wenn wir auch verstehen, dass wir beispielsweise, also Kraftprofile verändern sich im Laufe einer Einheit. Das heißt, wir werden, die flachen ab, ja. Das heißt, wir werden tendenziell, wo wir schon schwach sind, noch schwächer. Ja, und das ist meistens in der verkürzten Position der Fall. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Lat-Übung einbauen, wo wir wissen, okay, das Widerstandsprofil von dieser Maschine oder von den Kurzhanteln oder wie auch immer, ist in der verkürzten Position sehr, sehr schwer, macht es vielleicht Sinn, das eher am Anfang zu programmen und am Schluss eher was zu wählen, wo wir beispielsweise eine Maschine haben, wo wir wissen, okay, die wird gegen hinten leichter. Und wenn man jetzt auch nicht der Eingelesenste aller Eingelesenen ist, merkt man das ja, wenn man sich an eine Maschine setzt, wo das schwerer und wo das leichter ist. Ja? Mhm. Und wenn man jetzt beispielsweise weiß, okay, ich habe da eine Pulldown-Maschine, die ist ziemlich leicht unten, okay, dann könnte ich die vielleicht eher am Ende einbauen, weil ich da ja schon nicht mehr gut in diese Verkürzung reinkomme, beispielsweise. Ja? Aber wichtig ist, dass man das Ganze immer so ein bisschen im Gesamtkontext des Programmings betrachtet. Und was ich vielleicht an diesem Punkt noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen finde, ist die Verteilung des Volumens. Ja? Weil wir wissen, dass wir ein gewisses Volumen machen müssen, um eben Anpassungen zu haben. Und wenn wir natürlich Volumen so verteilen können, dass wir zwar einen Stimulus setzen, uns das aber vielleicht zentral weniger belastet, die Gelenke weniger belastet, dann können wir tendenziell mehr Stimuli setzen, aber trotzdem beispielsweise eine höhere Trainingsfrequenz fahren, wir können ein bisschen mehr Volumen vertragen. Mein Beispiel, das ich gerne nutze, ist zum Beispiel, wenn wir 6 Sätze Quads haben wollen, da macht es einen riesigen Unterschied, ob wir 6 Sätze Kniebeugen machen oder 6 Sätze Leg Extension. Es macht auch einen Unterschied, ob wir 6 Sätze Kniebeugen machen oder 6 Sätze Beinpresse. Schon nur das, ja. Da ist zwar vielleicht die zentrale Belastung auch hoch bei der Beinpresse, aber zum Beispiel der Lower Back ist nicht großartig involviert, ja, solange man in einer Range bleibt, die man kontrollieren kann. Und das sind alles Dinge, wenn man da ein bisschen verstanden hat, wo die schwachen Glieder sind, wo wir schwächer sind, wo wir stärker sind, wie wir unser Volumen besser verteilen können, finde ich. Ja. Und das heißt zum Beispiel, dass jemand 12 Sätze von irgendwas vertragen kann, das aber nur, wenn es gescheit verteilt ist, ja. Also bei der Brust, 12 Sätze Bankdrücken werden wahrscheinlich schwierig. Wenn man das Ganze aber gescheit aufteilt, beispielsweise auf 3 Sätze Bankdrücken, 3 Sätze Brustpresse irgendwann noch, 3 Sätze Flies und so weiter, wo wir halt all diese Dinge berücksichtigen, dann können wir so effizienter trainieren. Ja. Und tendenziell auch mit weniger Belastung von passiven Strukturen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und ich glaube, wenn man das in der Praxis wirklich anwenden möchte, ist man eigentlich schon mit einem kleinen Tipp ganz gut aufgestellt, indem man halt eben wirklich eine etwas breit gefächertere Übungsauswahl einfach nimmt. Insbesondere jetzt auch Übungen wählt mit Maschinen, Übungen wählt mit Kurzhanteln. Also wirklich so jedes Tool einfach so zu implementieren. Natürlich heißt es nicht, wenn es eine Maschine ist, im Gegensatz zu einer Langhantel, dass es ein großer Unterschied letzten Endes ist. Ne? Also da muss man halt eben auch schon wieder ein bisschen aufpassen, weil am Ende des Tages kann halt eben das Kraftprofil bzw. das Widerstandsprofil von der Maschine ziemlich ähnlich sein zu dem der Kurz- oder Langhantel. Ne? Es kann ein gewisser Punkt der Bewegung einfach genauso schwer sein und es wird halt eben dann leichter oder je nachdem, wie man halt eben das Ganze dann beim Setup aufnimmt. Aber was ich immer sehe, ist, dass viele Leute dann jetzt anfangen, irgendwie das zu krass zu überdenken, sondern man macht es intuitiv oftmals schon richtig. Also so, ja, man fängt vielleicht mit Bankdrücken an, keine Ahnung, dann macht man noch ein, ja, keine Ahnung, eine Incline Press oder so und noch ein Butterfly oder einen Kabelzug, so. Dann hat man eigentlich schon relativ sicher relativ gute Übungen gewählt. Und das Gleiche macht man halt eben beim Rücken und beim Beinen, glaube ich, auch. Ne? Man hat irgendwie einen Squat, man hat irgendwie, keine Ahnung, dann eine Beinpresse, einen liegenden Beinbeuger, eine Adduktorenmaschine und Wadenheben. Und da hast du das eigentlich schon relativ gut verteilt. Aber wann macht es für dich vielleicht noch Sinn, beispielsweise jetzt eine Isolationsübung vor ein großes Money Movement quasi zu setzen? Gibt es da
sehr viele Szenarien? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir vielleicht kurz durchgehen, also ich denke, bei zum Beispiel einem Pulltag profitieren viele davon, wenn sie beispielsweise mit einer Lat-Übung beginnen. Ja, zum Beispiel gerade eine Lat-Übung, die vielleicht eben in dieser verkürzten Position ziemlich schwer ist. Einfach weil wir noch fresh sind, weil wir eben besser in diese Verkürzung kommen und weil es uns tendenziell keine Kraft kostet in den upcoming Money Movements. Ja, also wenn ich jetzt zwei Sätze Lats geballert habe, bevor ich eine Bent Over Row mache, dann passt das eigentlich ohne Probleme. Ich werde mich jetzt zentral nicht komplett abschießen, dass ich in der Bent Over Row 30 Kilo weniger bewegen kann oder keine Stabilität mehr habe oder was weiß ich. Ja. Das Gleiche bei Push beispielsweise. Da kommt es natürlich ein bisschen drauf an. Was ich aber sehr, sehr gerne mache, ist immer mit einer Seithebe-Variante, also nicht immer, aber fast immer mit einer Seithebe-Variante anzufangen, weil auch da, wir können die Seitwärts priorisieren. Ja. Es ist zentral nicht wirklich ermüdend. Wir kommen noch gut in die Verkürzung, können diese Position auch besser betonen und dann an unser erstes Money Movement gehen. Ja. Bei Vorermüdungsübungen, also zum Beispiel Butterfly vor einer Press, da ist es immer die Frage, aus welchem Grund macht man es? Ist es eine Schwachstelle? Hat man Probleme, die Brust anzusteuern? Muss man es dann überhaupt sehr intensiv gestalten oder sind es eher so, ich sage jetzt mal, Feeder-Sets, wo man einfach in die Bewegung reinkommt und zum Beispiel 2-3 Reps in Reserve lässt, ja, einfach um ein bisschen Blut in die Brustmuskulatur jetzt hier zu pumpen, einfach um dann besser pressen zu können. Das ist dann sehr, sehr individuell, aber es kann in verschiedenen Szenarien auf jeden Fall Sinn machen. Und auch gerade bei Beintagen, ja, was ich mittlerweile fast immer mache, ist eine Beinbeuger-Variante vor einer Squat- oder Beinpress-Variation zu programmen. Einfach auch hier nochmal, wenn wir noch fresh sind, können wir die Beinbeuger gut betonen. Und abgesehen davon, dass es uns wahrscheinlich in der Performance nicht wirklich zurückhält, fühlt es sich für die meisten wesentlich angenehmer an, wenn das Kniegelenk ein bisschen wärmer ist, durch eben diese Beinbeuger-Variante, die wir schon ausgeführt haben. Ja.
Würdest du eine Beinbeuger-Variante auch vor einem normalen Squat programmen oder nur, wenn du in Squat-Pattern hast, beispielsweise an der Beinpresse, einer Hex-Squat oder so?
Würde ich tatsächlich auch vor einer normalen Squat machen. Ich denke nicht, dass es ein Problem sein wird, weil die Beinbeuger tendenziell in der Squat-Variation wahrscheinlich jetzt nicht sehr effizient sind und weil es uns, also ich hatte jetzt, glaube ich, noch nie einen Kunden, der mir jetzt gesagt hat, er hat Probleme dann irgendwie in den Squat reinzukommen, wenn er vorher zum Beispiel Adduktoren oder Beinbeuger gemacht hat. Ja. Aber natürlich, also es gibt alles. Ja, also wenn du selbst als Athlet das dann eher ein Problem damit hast und sagst, das ist räudig, dann mach um Gottes Willen zuerst den Squat. Ja, es gibt hier kein richtig oder falsch. Es gibt, wie soll ich sagen, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja,
schon individuell. Also ich zum Beispiel, ich programme den Squat tatsächlich immer zu Beginn, weil ich einfach das Gefühl habe, umso mehr, also den Squat per se, weil ich einfach das Gefühl habe, umso mehr Übungen da vorne dran halt eben schon gekommen sind, umso schlechter wird meine Performance beim Squat. Ich denke, das ist aber, wie du schon sagst, relativ individuell. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, also in letzter Zeit habe ich das Gefühl, da ist auch so ein bisschen so ein Hype entstanden, alle ISOs einfach vorher zu programmen. Hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich sehe es allerdings nicht so ganz als Problem und ich muss auch sagen, Praxis, also anekdotisch, habe ich auch nicht das Problem, dass ich nicht so in die voll verkürzte Position reinkomme. Egal, ob das jetzt bei einem Pullover ist oder ob das bei einer Leg Extension ist, die man halt eben danach programmt. Ich habe das Gefühl, ich komme eigentlich trotzdem immer relativ sauber noch da rein. Man muss halt eben einfach das Gewicht anpassen. So, ne?
Ja. Absolut. Ja, und das heißt ja auch nicht, also wenn eine Maschine gut gebaut ist, gerade bei einer Leg Extension, ja, wenn die gegen oben ein bisschen leichter wird, wo wir schwächer werden. Also da kann man easy vorher zwei Quad Compounds gemacht haben und kann dann noch sehr, sehr effizient Leg Extension machen. Ja, das ist überhaupt kein Muss, überhaupt nicht. Aber es kann halt durchaus Sinn machen, wenn wir eben die Quads beispielsweise können wir nur mit einer Leg Extension in der vollverkürzten Position trainieren. Und wenn wir halt wirklich diese Position betonen wollen und, sage jetzt mal, die Quads da auch priorisieren wollen, dann kann es auch Sinn machen, vorher eine Leg Extension zu machen vor einem Compound. Vor einem Squat für die meisten dann wahrscheinlich weniger, ja. Aber es kann auf jeden Fall in gewissen Szenarien Sinn machen. Aber wie gesagt, wichtig als Takeaway von diesem Podcast für mich auch ist, dass die Leute verstehen, dass man den Gesamtkontext immer sehen muss und auch verstehen muss. Und dass man dann einfach Tools hat, die man einbauen kann. Die aber kein, wie soll ich sagen, es gibt schon Dinge, die richtig oder falsch sind. Aber über das, was wir jetzt reden, da gibt es sehr, sehr viele Spielräume und Grauzonen, ja. Und für jeden funktioniert ein bisschen was anderes. Und das heißt auch nicht, dass jetzt jeder irgendeine Single-Arm-Pull-Down-Variation machen muss, bevor er eine Row macht. Überhaupt nicht, ja. Ich bin einfach großer Fan davon, bei den meisten Trainingseinheiten mit mindestens einer Isolationsübung anzufangen, auch um einfach so ein bisschen in die Einheit reinzukommen. So, ich finde, das hilft manchmal noch, den Kopf so reinzubekommen. Ja, die erste Übung ist noch ein bisschen angenehmer, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dann halt so die Money Movements, dass man sich da noch mal ein bisschen besser drauf vorbereiten kann.
Hast du das Gefühl, wenn man diese Compounds zu weit gegen Ende programmt, dass da halt eben auch tatsächlich trotzdem die Luft dann schon irgendwann raus ist?
Ja,
Dass man nicht mehr
auf jeden
mit
Fall.
einem zu großen Fokus oder dass der Fokus einfach fehlt, um da halt eben noch ordentlich Gas zu geben?
100%. Gerade zum Beispiel, wenn man, ich sage jetzt mal, vier Übungen gemacht hat, ja, die auch schon relativ anstrengend waren, zum Beispiel an einem Push-Tag, und dann noch eine Dumbbell Press macht, wo man halt sehr, sehr viel Stabilität benötigt, sehr, sehr konzentriert sein muss, dann kann das durchaus ein Problem darstellen, ja. Weil man einfach schon zu ermüdet ist, erstens von der Stabilität her nicht mehr so richtig reinkommt, auch schon muskulär ermüdet ist, also sei es jetzt zentral oder lokal einfach ermüdet ist, und das ist dann durchaus ein Problem. Also es kann auch auf jeden Fall, wie sagt man, mehr Schlechtes als Gutes haben, wenn man da übertreibt mit diesen Isolationsübungen vor den Compounds, 100%.
Ähnlich sehe ich es auch mit ziemlich hohen Rep-Ranges gegen Ende. Bei ziemlich schweren Übungen, beispielsweise bei einer Beinpresse oder so, mit 20 plus Reps gegen Ende vom Training zu arbeiten. Ich glaube, da anekdotisch jetzt von mir selbst, habe ich auch bei Klienten bisher noch nicht probiert, finde ich sehr schwer, da noch das Maß an Arbeit aufzubringen und so nah ans Muskelversagen zu gehen, dass halt eben wirklich die volle Faserrekrutierung auch irgendwo geschehen ist. Ich glaube, sowas würde ich auch in so hohen Rep-Ranges, glaube ich, primär am Anfang machen, wo man wirklich auch noch so den Biss hat, ne? Und wenn man dann halt eben schon vier Übungen abgeleistet hat und bei vier Übungen halt eben schon recht all in gegangen ist, ich glaube, da würde es mir halt relativ schwer fallen, so diesen metabolischen Stress quasi mental standzuhalten. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was ich jetzt nicht unbedingt machen würde. Hast du da schon Erfahrung mitgemacht?
Ja, also bin ich voll bei dir, muss ich zugeben. Also gerade so High-Rep-Sätze, ich meine, bei einer Leg Press ist man relativ stabil, ja, man kann irgendwie andrücken und das Gewicht bewegt sich,
Bei einer Leg
aber
Extension auch,
trotzdem,
aber das geht trotzdem nicht.
genau, ja, 100%, 100%. Ich hatte sogar schon auch Kunden, die mir gesagt haben, dass sie sogar bei einem Bizeps-Curl, dass sie den lieber zum Beispiel an Anfang von einem Pull-Training nehmen würden, was jetzt meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht in den meisten Szenarien, aber weil einfach zwei Bizeps-Übungen, weil die Session einfach so anstrengend war, diese mental gehen einfach nicht mal mehr die Bizeps-Curls, ja. Und wenn man dann natürlich nach fünf Übungen noch eine High-Rep-Leg-Press hat, das wird für die meisten schwierig, ja. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Leute drauf an.
Safe.
Viele finden das sehr, sehr geil, ja, auch wenn das noch zum Schluss kommt. Aber da muss man halt auch so ein bisschen abschätzen, was ist das für eine Person und wie effizient oder wie effektiv wird dieser Satz noch ausgeführt. Und da ist halt, sind Trainingsvideos eh essentiell, ja. Wenn man einfach sieht, dass der Drive schon fehlt auf dem Video, wenn man sieht, dass das Muskelversagen nicht wirklich erreicht wird oder kurz vor dem Muskelversagen, dann wird es wahrscheinlich eine bessere Positionierung für diese Übung geben.
Also ich glaube, ich hätte auch mega Spaß dran. Ich hätte nur Angst, dass halt eben der Satz nicht so in die Nähe vom Versagen gepusht wird, wie ich es ganz gerne hätte, ne? Also das ist einfach ein hohes Risiko. Das habe ich manchmal tatsächlich ich habe Leg Extension aktuell im Plan so bei 15 Reps plus, glaube ich. Ist schon hart. Also ist mental schon sehr, sehr hart. Ich ziehe die auch durch, aber danach ist halt Feierabend halt, ne? Und weil die auch so vierte Übung schon sind, dann meistens bin ich nicht mehr so ein Freund von. Früher fand ich es irgendwie geiler, weil man halt dann einfach aufgehört hat irgendwann. Mittlerweile, wenn du halt eben denkst, okay, du willst halt eben wirklich hart reingehen, so, dann wird es halt schon kritisch, ne?
Voll. Ich bin sehr, sehr großer Fan von hohen Rep Ranges bei Leg Presses, ja. Aber der Hauptpunkt, warum ich das mag, ist wirklich die mentale Komponente. Ob Leute wirklich so weit gehen können, weil da merkt man erst, wie viel man eigentlich kann. So. Ja, wenn einfach immer noch eine mehr geht und man eigentlich schon lange keine mehr machen will, ich denke, das hat schon einen Vorteil so fürs gesamte Training. Aber ist auch nicht Dinge, ist auch nicht jedermanns Ding so. Gerade wenn man so vielleicht, also einem eher General Population Klienten würde ich jetzt wahrscheinlich kein 20 bis 25 Rep Leg Press Programm, weil der sagt mir nach 2 Monaten, Sandro, ich habe keinen Bock mehr auf dich so. Ja. Ja. Also Adherenz und Spaß hat halt auch einen sehr, sehr großen Stellenwert. Ja. Und da muss man halt auch immer abwerten als Coach auch, was ist essentiell, ja, was geht gar nicht, ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei Presses so weit runtergehen, dass wir dann eine Innenrotation die ganze Zeit im Schultergelenk haben, solche Dinge, ja, das ist dann einfach verletzungspräventiv. Aber man muss halt abschätzen, was ist essentiell und was ist optimal. Und wenn das Optimum verlangt, dass diese Person keinen Spaß am Prozess hat, keinen Spaß am Training hat, dann macht man lieber was, das vielleicht nicht optimal ist, aber wo die Person dranbleibt, ja.
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Jetzt wollte ich auf jeden Fall heute noch in einer Folge was ansprechen. Und zwar, das ist ansatznah und ursprungsnah Hypertrophie. Ja, beispielsweise bei der Chest kann man wirklich die innere Brust versuchen zum Hypertrophieren zu bringen und kann man die äußere Brust versuchen zu Hypertrophieren zu bringen. Anekdotisch, wie stehst du dazu? Funktioniert es? Hat es bei dir funktioniert irgendwann? Und vielleicht auch so, kann es aufgrund der verschiedenen Biomechanik beziehungsweise durch die verschiedenen Widerstandsprofile, kann man da eventuell tatsächlich versuchen, das in die Wege zu leiten?
Ja und nein. Also ich denke, viele überdenken das Ganze und sehen das wieder zu isoliert, ja, und denken sich, ah, wie kann ich jetzt nur ursprungsnah hypertrophieren und ja, einfach da jetzt eine massive Chest aufbauen, aber außen ist eigentlich schon gut, so ein bisschen in dem Stil. Das finde ich immer schwierig. Was aber auf jeden Fall gegeben ist, ist, dass wir Übungen beispielsweise haben, wo die gedehnte Position vermehrt belastet wird oder Übungen, die wir haben, wo die verkürzte Position vermehrt belastet wird. Ja? Beispielsweise bei einer normalen Benchpress sind wir sehr, sehr belastet in der gedehnten Position. Durch die fixierten Handgelenke, wenn wir ganz nach oben drücken, dann mein Mikro gekommen, perfekt. Wenn wir ganz nach oben drücken, sind wir trotzdem nicht in der vollen Verkürzung von der Brust, weil wir konvergieren eigentlich die Arme, wenn wir da ganz in die Verkürzung wollen. Das können wir bei einer Barbell Press nicht. Und oben wirkt eigentlich keine Last mehr. Also wir könnten das Gewicht oben ewig halten, weil halt das Drehmoment aufs Schultergelenk fast nicht da ist oder gar nicht da ist. Und wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine fliegende Variante, sagen wir jetzt mal an der Maschine, die beispielsweise vorne ein bisschen schwerer wird, können wir natürlich diese verkürzte Position der Brust auch besser betonen, weil es da am schwersten ist. Das heißt, wir müssen da viel Kraft aufwenden oder die Muskulatur. Und wir sind halt in dieser voll verkürzten Position und können da zum Beispiel sogar noch irgendeinen Hold einbauen. Ja. Gleiches Prinzip in der gedehnten Position. Ja, wenn wir diese bisschen mehr betonen wollen, können wir zum Beispiel auch da im Stretch oder in dem Stretch, den wir noch kontrollieren können natürlich, einfach zum Beispiel eine Pause einbauen, ja, und da ein bisschen mehr Zeit verbringen, dass wir da noch so ein bisschen die isometrische Kontraktion mitnehmen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch gerne anwende, solche Tools, ja, aber ich würde es einfach nicht zerdenken, und das auch dann nicht bei jeder Übung versuchen, perfekt zu optimieren, weil da sind wir auch wieder beim Thema Zeitaufwand, Pain in the ass beim Setup und so weiter. Das ist irgendwann nicht mehr zielführend. Also man kann jede Übung, man kann jede Barbell Press, man kann jede Hex Squat, jede Beinpresse, könnte man perfekt optimieren auf dein Kraftprofil oder deiner Muskulatur. Ja, und da ist jeder auch nochmal ein bisschen anders. Interne Hebelarme sind anders. Ja, die Länge der Oberschenkel sind anders und so weiter. Jeder ist in anderen Positionen nochmal ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer. Man könnte da wahrscheinlich stundenlang an einer Beinpresse sitzen oder stehen und das ist so ein Band-Setup kreieren, das perfekt auf dich passt. Man kann bei einer Leg Extension noch mit irgendwelchen Kontergewichten arbeiten, dass es zum Beispiel oben nochmal ein bisschen leichter wird, dass es für dich perfekt passt. Das ist aber alles nicht praxisnah. Ja, das ist nicht machbar, keine Chance. Ja. Und dementsprechend wäre ich sage immer gern, man sollte das mit so einem Pinch of Salt nehmen. Ja, es gibt viele Dinge, die Sinn machen, aber man muss es auch nicht übertreiben.
Ja, bin ich voll bei dir. Auf jeden Fall cool, dass du es nochmal gesagt hast, weil in letzter Zeit sehe ich halt auch jeden, der oder ganz viele Leute, die halt eben alles benden, was man irgendwie nur benden kann. Yeah. Ist ja auch geil, ne? Also ist schon geil. Ich feiere es auch selbst extrem, aber ja, nur weil du eine Übung bendest, wirst du halt eben nicht unbedingt der beste Bodybuilder. So, also du musst halt immer noch trainieren, hart trainieren und dann kannst du dir sowas auch gerne zunutze machen. Ne?
Und man muss halt auch verstehen, was man tut. Ja, man soll jetzt nicht einfach irgendwo ein Band dranhängen. Ja.
Ja.
Also das ist dann auch.
Wie stehst du dazu, beispielsweise eine Übung, die sowieso schon die verkürzte Position trainiert, ja, also eine verkürzte Position mehr betont, noch zusätzlich mit einem Band beispielsweise zu unterstützen?
Dass es da schwerer wird oder leichter?
Ja, dass es da schwerer wird.
Kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an, aber in den meisten Fällen kommt auch ein bisschen drauf an, ist es eine Mehrgelenks- oder eine Eingelenksübung. Weil beispielsweise bei sagen wir jetzt, ich nehme wieder die Benchpress als Beispiel, ja, da werden wir gegen oben hin ein bisschen stärker, eben wegen den Dingen, die ich jetzt schon gesagt habe, ja, Abnehmen der Lastarm und so weiter. Da kann es auf jeden Fall Sinn machen, dass man zum Beispiel auch von unten ein Band spannt, ja. Aber da wird es dann wieder ans Widerstandsprofil, ans Kraftprofil angepasst, das Widerstandsprofil. Mhm. Wenn wir jetzt etwas haben, wo eigentlich das Widerstandsprofil schon ziemlich gut ist, ja, und da nochmal extra Tension, Bandtension beispielsweise, setzen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Weil zum Beispiel nehmen wir, das ist ein gutes Beispiel, hast du gerade an eine bestimmte Übung gedacht gehabt?
Leg Extension.
Ja, wie gesagt, also bei einer Leg Extension kommt es halt ein bisschen drauf an, erstens, wo platzieren wir die im Programming? Ja, ist es eher am Anfang oder eher am Schluss? Ja, und wenn wir diese Leg Extension noch zusätzlich banden, kommt es auch darauf an, wie ist die Maschine gebaut. Wird sie gegen oben leichter, dann kann es zum Beispiel am Anfang, wenn wir diese verkürzte Position am Anfang des Trainings betonen wollen, wenn wir noch fresh sind, auf jeden Fall Sinn machen. Aber zum Beispiel gegen Ende einer Session und die Maschine ist beispielsweise oben schon schwer, wird es wahrscheinlich wenig Sinn machen, weil wir vielleicht nicht mal in die verkürzte Position kommen. Das ist das Gleiche, wie wenn man zum Beispiel im Home-Training einen Dumbbell-Lateral noch zusätzlich gebandet hat. Man ist einfach überhaupt nicht in die Verkürzung gekommen. Mhm. Und dann muss man sich halt fragen, ob das wirklich Sinn macht.
Ja. Ja. Gerade bei dem Beispiel denkst du, es macht Sinn, einfach nur mit Partial zu trainieren? Ja. Einfach ein Dumbbell Lateral banden zusätzlich und nur einfach so diese Midrange von der Bewegung irgendwie zu trainieren.
Ja, vielleicht im Gesamtkontext kann es sogar Sinn machen, aber wenn man jetzt einfach nur das macht, denke ich, lässt man Potenzial auf der Strecke. Ja.
Schon schwierig, ne?
Ja, absolut.
Ja. Nee, Sandro, auf jeden Fall sehr, sehr coole Insights nochmal von dir. War, glaube ich, meiner Meinung nach eine etwas komplizierte Folge. Vielleicht machen wir es ja mal so, ich gebe jetzt hier den Leuten mal die Möglichkeit, mir auf Instagram auf jeden Fall eine DM zu schreiben, eine Nachricht zu schreiben, vielleicht mit Sachen, die sie nicht verstanden haben. Und dann könnte man eventuell ja nochmal hingehen und eine Fragerunde zusätzlich machen und dann nochmal darüber sprechen. So, wir hatten ja sowieso eigentlich auch geplant, noch ein Thema zu besprechen. Das machen wir dann beim nächsten Podcast und vielleicht kann man das da auch auf jeden Fall noch ein bisschen anhängen, weil die Themen gehen auch schon ab und zu mit einher, siehe öftere Frequenz, ne, für eine Absolut. Übung halt eben wiederholt zu trainieren etc. Vielleicht kann man das ja so machen. Also Freunde, wenn ihr was aus der Episode nicht so ganz verstanden habt und das einfach nochmal ein bisschen ausführlicher, ein bisschen genauer, vielleicht auch mit mehr Praxisbeispielen erklärt haben möchtet, dann schreibt uns einfach, egal ob dem Sandro oder mir, eine DM und eventuell kann man das dann in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal angehen. Genau, weil ich glaube, es
wird schon
relativ tiefer Input.
Ja, voll.
Alright. Alles klar, Sandro. Ich freue mich auf jeden Fall, beziehungsweise hat mich gefreut, dass du hier gewesen bist. Wenn die Leute noch mehr über diese Themen erfahren möchten, können sie, glaube ich, auch einfach bei dir mal vorbeigucken. Ne? Das ist halt, du machst gemischter Content, ne? Du machst teilweise Englisch und teilweise Deutsch, oder?
Ich mache mittlerweile eigentlich nur noch Deutschen, tatsächlich. Okay.
Ja, aber früher hast du viel Englisch gemacht auch, ne?
Früher habe ich viel Englisch gemacht, aber jetzt habe ich mich wirklich eher auf deutschsprachige Zielgruppe ausgelegt, sage ich jetzt mal. Also mittlerweile sind es nur noch deutsche Posts.
Okay, perfekt. Ja, dann haben die Leute ja auch einen ganz guten Anhaltspunkt, wo sie eventuell auch über solche Themen ein bisschen was erfahren können. Du machst das eigentlich auch immer relativ gut, muss ich sagen. Also schaut unbedingt mal beim Sandro vorbei. Sandro, wo können die Leute dich finden?
Ja, vielen Dank erstmal. Man kann mich am einfachsten finden auf Instagram, sandro_krt, ja. Da gibt es auch meinen Linktree mit Link zu meinem YouTube-Channel. Ich mache auch YouTube. Link zu meinem eigenen Podcast. Ich habe auch einen eigenen Podcast, ja. Da habe ich auch 1-2 Folgen abgedreht, wo es um diese Thematik geht, wo ich vielleicht auch nochmal drüber spreche, gerade warum es Sinn machen kann, Dinge zu banden. Ja, da geht es nochmal ein bisschen um das. Auch nochmal ein bisschen über Widerstandsprofile, Kraftprofile geredet. Also das könnt ihr auch sehr, sehr gerne auschecken. Und wie Daniel schon gesagt hat, also mir auch gerne eine DM schicken, wenn irgendwas nicht verständlich war, wenn ihr irgendwo sagt, was labert er da, dann bitte immer fragen, ja, bin da immer offen. Und ja, ich glaube, das ist der einfachste Punkt, um mich zu finden.
Alright, perfekt, Sandro. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Ich freue mich, wenn ich dich dann noch einmal hier haben darf wenn die ganzen Sachen noch reingekommen sind.
Sehr cool, sehr, sehr cool.
Alright, mein Lieber.
Danke dir, Daniel.
Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, die Folge zusammen mit Sandro hat dir gefallen, genauso wie mir. Und falls dir die Episode gefallen hat, dann würde es mich extrem freuen, wenn du den The Age of Iron Podcast abonnierst bei Spotify, bei dieser, egal wo du den Podcast hörst, alles hilft da weiter. Und natürlich, wie gesagt, nochmal die ganz dringende Bitte an alle Apple Podcast-Zuhörer, lass doch eine kleine Bewertung da. Das ist super schnell gemacht und hilft uns einfach enorm, weiterhin zu wachsen, noch mehr Leute zu erreichen und vor allem, ja, wird die Arbeit dann auch irgendwo belohnt, denn das Ganze ist kostenfrei für euch. Wir machen das alle immer freiwillig und das ist einfach eine kleine Geste, die ihr uns entgegenbringen könnt, über die wir uns wirklich mega freuen würden. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns, beziehungsweise ihr hört mich nochmal in der nächsten Episode. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Daniel.